die Frage nach dem Leid ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Und die Frage eben nach Gottes Gerechtigkeit, wie kann Gott das zulassen, eben auch. Es gibt eine interessante Fragestellung, die von einem Lucius Lactantius, erstmal auch den jeden Tag begegnet, deswegen ist es ein bisschen schwer, um 250 bis 220 hat er gelebt, gestellt wurde. Und er sagt hier, entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, dann ist er schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es nicht und will es nicht, dann ist Gott missgünstig. Oder er will es nicht und kann es nicht, dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott zieht, woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht hinweg? Das müssen wir nicht mehr aufs Erste erfassen, das sind schwierige Fragen, aber er kann und will nicht, ist eine Sackgasse, er will und kann nicht, ist eine Sackgasse oder beides eben nicht. Und diese Art der Fragestellung kenne ich. Es ist zum wahnsinnig werden, weil wir keine Antwort darauf finden. Ich glaube, die Schwierigkeit bei dieser Art von Fragestellung ist, dass wir Gottes Wesen anhand der Ereignisse zu ergründen versuchen. Und es sind wieder wenn wir uns mit der Gottesfrage an dem ausrichten, was wir beobachten, werden wir in die Irre gehen. Darum habe ich es mir angewöhnt, nach Gottes Wesen zu fragen, indem ich danach frage, was sagt denn die Bibel über seinen Charakter? Weil es geht mir wie Lactantius, dass ich Dinge beobachte und sie mich in Schwierigkeiten bringen. Und ich dann einfach nicht mehr weiß, wie soll ich denn mit Gott umgehen? Mein Gefühl sagt, er ist ungerecht. Und dieses Gefühl habe ich öfter als einmal. Und dann muss ich die Entscheidung treffen, folge ich meinem Gefühl oder meinem Rechtsempfinden, oder dem, was ich beobachte, oder dem, was die Bibel offenbart, ist eine Entscheidung, die ich selber treffen muss, die mir kein anderer abnimmt. Die Gottesfrage. Und darum hilft es mir, ich habe die Texte angemerkt, Gott lügt nicht. Das halte ich mir immer wieder vor, wenn ich den Eindruck habe, aber es ist doch so. Warum gibt er Verheißungen und erfüllt sie nicht? Warum sagt er, betet und ihr bekommt, klopft an und wird euch aufgehört und ist nicht? Das sagt mein Gefühl, da stimmt was nicht. Und so. Immer wieder zurück auf die Schrift. Und darum ist die Schriftfrage nie abzukommen von unserem Glauben. Wir können die Schrift zerpflücken, wir können sie entmythologisieren, wir können dies und das und jenes. Aber es wird immer einen Einfluss auf unseren Glauben haben. Wo ich aber sage, ich halte mich daran, auch wenn ich es nicht sehe oder verstehe, dann ist das was anderes. Das erinnert mich so an die alten Lieder, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl und dieses Nicht-Verstehen und so. Das sind Lieder, die wahrscheinlich durchlebt wurden, bevor sie verdichtet wurden zu Liedstrophen. Und da steckte eben die Erfahrung dahinter. Die Frage nach Gottes Gerechtigkeit werden wir da oben im Gehirn nicht klären können. Und das ist ein Versuch. Und diese Spannung lösen wir einfach nicht auf. Leid lehrt beten, sagt man. Wie passt das Leid dieser Welt zusammen mit Gottes Anspruch, gerecht zu sein? Das ist die sogenannte Theodizee-Frage. konnte mir das Wort nie merken. Es kommt von Theos, wie Gott, und Dike, Gerechtigkeit. Theodice, ein Mann namens Leibniz, hat diesen Begriff geprägt. Müssen wir uns nicht merken, aber er kommt immer wieder vor. Die Frage nach Gottes Gerechtigkeit. Paul Gerhardt hat gedichtet: Ach Herr, wie lange willst du mein so ganz und gar vergessen? Wie lange soll ich traurig sein und mein Leid in mich fressen? Das sind klare Worte. Ne? Da ist ein Mensch, der nicht weiter weiß. Und der die Frage stellt: Herr, wie lange noch? Kommt übrigens auch in der Bibel vor: Herr, wie lange noch willst du zornig sein und so. Oder Friedrich von Bodelschwingk: Von Gott kommt Licht im tiefsten Leid, er heilt und hilft zu jeder Zeit und lässt uns nicht in Ewigkeit. Die Antwort auf die Frage nach dem Leid in dieser Welt werden wir niemals mit der Logik klären. Die kann nur im Herzen geklärt werden, wo wir festhalten und sagen: Gott hat sich geoffenbart als ein Gott, der absolut gerecht ist. Ein Gott, der bedingungslos liebt. Ein Gott, der nicht lügt. Und der Glaube, der sich das vorhält und daran festklammert. Ich mache das im Blick auf das Gebet. So, warum bete ich noch? Ich bete schon seit Jahrzehnten um die Umkehr meiner Töchter und es bewegt sich nichts. 0,00, gar nichts. Ne? Ich frage mich, warum bete ich überhaupt noch? Und als meine Frau noch lebte, habe ich wegen dieser Frage Gott einmal abgesagt. Ich habe gesagt: Nimm dir einen anderen, ich mich nicht. Wenn du Dinge versprichst und doch nichts tust, was soll ich meine Zeit verschwenden mit Gebet und so? Und dann habe ich Gott gekündigt. Ich befinde mich da in einer guten Gesellschaft mit Jeremia, der hat Gott auch mal gekündigt. In dieser Nacht hat Gott sehr deutlich zu mir gesprochen. Und es war eine der wenigen Gelegenheiten, wo Gottes Reden so stark war, wo er mich aber zurückgeholt hat, ohne Vorwürfe. Ja doch, er hat schon Vorwürfe, aber es war ein heilsames Zurückführen. Nun, wir haben kein Gebet gehört, sondern das, aber ich wollte es nur andeuten. Vom Kopf her kommt keine Antwort, vom Gebet her, vom Herzen her. Leid lehrt beten oder es bewirkt die Umkehr von Gott. Menschen wollen mit Gott nicht mehr zu tun haben. Die Gott ist tot Theologie kam nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Menschen waren ernüchtert im Blick auf die Illusion der Mensch würde besser. Der Mensch würde durch den Einfluss des Evangeliums edler oder einsichtiger. Alles Quatsch und so. Sie sagten: Da sehen wir nichts. Es war ein großes Entsetzen. Und Norbert Hörscher schreibt oder schlussfolgert, dass jedenfalls auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens die Existenz eines ebenso allmächtigen wie allgütigen göttlichen Wesens angesichts der vielfältigen Übel der Welt als äußerst unwahrscheinlich gelten muss. Diese Frage nach Gott ist geklärt. Für viele sagen, er gibt es nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass es keinen Gott gibt, sonst würde es dieses Leid nicht geben. Und ich höre das immer wieder: Mit einem Gott, der so etwas zulässt, will das nichts zu tun haben. Meine Zwillingsschwester hat ihr einziges Kind nach 9 Monaten beerdigen müssen. Dann ihren Mann, da war sie gerade Ende 40, beerdigen müssen. Ich habe ihn beerdigt und die will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Ich kann sie gut verstehen. Einer, der alles nimmt, das kann es nicht sein. Aber ich habe keine Antwort der Logik für sie, sondern eine Antwort des Glaubens, an dem ich festhalte, weil Etwas anderes habe ich nicht. Habe auch keine Beweise oder eine tolle Gedankenführung, wo ich sage, du musst das so oder so verstehen. Es gibt nichts zu verstehen. Es gibt nur eine aufgewühlte Emotion und ein Nicht-Verstehen. Wenn es Gott gäbe, viele Menschen machen Gott einen Arbeitsplatzbeschreibung und sagen, wenn du der Mensch bist, kannst du Gott sein. Aber daran fügt sich Gott nicht. Nur diese Gott ist tot Theologie ist ja auch nicht im luftleeren Raum gekommen. Sie ist durch die Ereignisse geprägt worden und Menschen haben sich eben anders entschieden. Das Buch von Rabbi Harold Kushner hat Wellen geschlagen, wenn guten Menschen Böses widerfährt. Dieser Rabbi aus New York schreibt, ich bin mir der Grenzen Gottes bewusst geworden. Seine Grenzen liegen in den Naturgesetzen, in der Entwicklung der menschlichen Natur und der menschlichen Freiheit. Er behauptet, Gott existiert, aber er ist nicht allmächtig. Das ist natürlich durch die Weltpresse gegangen. Ich habe mir das Buch mal vorgenommen, habe es quer gelesen und sehe auch, das ist nicht im luftleeren Raum am Schreibtisch entstanden, sondern Rabbi Kushner hat seinen Sohn elendiglich sterben sehen, ein Jahr lang. Und dieses Elend hat er nicht verkraftet und hat eben darüber geschrieben, warum tut Gott denn nichts? Und sagt eben, erklärt Gott wiederum an dem, was er beobachtet. Entdecken wir die Falle, wenn wir Gott darüber definieren, was wir beobachten oder fühlen, werden wir unweigerlich in die Falle kommen, denn Gott werden wir nicht tathaft, sondern wir können immer nur glauben und der Glaube wird angefochten. Und Glaube ohne Zweifel, das gibt es nicht, dass ja, der einzige Weg, im Glauben festzuhalten, ist, sich an der Bibel zu orientieren, an den Aussagen, die über Gott gemacht werden. Die Bibel selbst gibt uns ja Gründe zum Zweifeln an der Gerechtigkeit Gottes. Warum um alles in der Welt lässt er jemanden ums Leben kommen, der bei der Überführung der Bundeslade sieht, dass die Bundeslade droht abzukippen, er hält sie und fällt tot um. Das kann doch nicht sein. Ne? Hätte er versucht, die mit einem Graffito anzusprayen, hätte ich gesagt, okay, da hat sie dann das verdient. Aber sowas, ne? Das geht über mein Rechtsempfinden. Es gibt doch mehr solche, wo ich dachte, ne, das kann ich nicht begreifen. In der Bibel. Ich kann fromm tun und kann es doch erklären, damit es passt, aber ich werde mich nicht aufschwingen, Gott zu verteidigen, weil ich ihn ständig verteidigen müsste. Aber ich muss für mich selbst die Entscheidung treffen, ob ich Gott für gerecht halte oder nicht. Und muss diese Aussagen der Bibel meinem Gefühl gegenüberstellen. Ich empfinde ihn an dieser Stelle ungerecht, aber ich kenne ja Gottes Gedanken nicht. Ich weiß nicht, was Gott will oder beabsichtigt. Ich bin eben beschränkt und mit dieser Beschränkung muss ich leben. Wir können Gott nicht in unsere Logik hineinpressen. Rabbi Harold Kushner, ein gutes Zeichen hat er damit nicht gesetzt. Immerhin hat er in seinem Buch auch Stimmen zukommen lassen, die ihm widersprechen. Er hat nämlich von einem Holocaust-Überlebenden ein Statement, das lautet, mein Glaube an Gott wurde nicht im geringsten untergraben. Es fiel mir niemals ein, das Unglück, das wir erfahren mussten, mit Gott in Verbindung zu bringen und deshalb weniger an ihn zu glauben oder gar aufzuhören, an ihn zu glauben, weil er uns nicht zu Hilfe kam. Gott ist uns so etwas in keiner Weise schuldig. Von daher sieht diese Aussage, dieses Buch eher als Hilfeschrei und als Verunsicherung. Ein anderer Jude schreibt, das ist ein Rabbi Yannai aus der Mishnah. Mishnah sind gesammelte jüdische Schriften von Theologen. Der sagt, es ist uns nicht gegeben zu wissen, warum Frevler im Wohlergehen und Gerechte im Leiden sterben. Das ist eine kluge Aussage. Es ist uns nicht gegeben zu wissen, warum Frevler im Wohlergehen und Gerechte im Leiden sterben. Diese Klage kommt ja auch in Psalm 73, wo der Fromme sagt, ich wäre fast gestrauchelt, als ich gesehen habe, dass die Frevler fett und feist von einem Glück zum anderen rennen und der Fromme eben nicht. Und wir lügen uns in die Tasche, wenn wir das leugnen und sagen, nein, das ist nicht. Und doch, es ist so. Es ist so, Menschen mit Ellenbogen die rücksichtslos sind, bringen es weiter als Ehrliche. Der Ehrliche bleibt oft der Dumme. Und ich sage immer wieder zu meiner Frau, lieber lasse ich mich übers Ohr hauen, als dass ich jemanden übers Ohr haue. Und weil das ist nie das letzte Wort. Karl Barth schreibt, wir sind nicht berechtigt, Gott anzuklagen. Wir können nur dialektisch vom Paradoxon reden. Hätte auch so ausdrücken können, dass wir es verstehen. Na, aber ich habe es mal für euch zitiert, damit ihr das hört. Genau. Was er damit meint, ist dialektisch, wir können nicht mit der Vorgabe, entweder ist das wahr oder jenes wahr, von diesem Widerspruch sprechen. Das meint er. Es geht nicht, entweder oder, damit lösen wir diesen Widerspruch nicht auf. Zwischen entweder und oder zum entweder oder gibt es nur eine Alternative, nämlich die, die auch dem semitischen Denken entspricht, sowohl als auch. Gott ist beides. Was uns nicht in den Kopf geht. Und mir liegt daran, in dieser zweiten Einheit aufzuzeigen, dass Gott der ist, den wir überhaupt nicht verstehen können. Dass Gott der ist, wo wir so, ne, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht an ihn geglaubt oder so, weil diese Reaktion höre ich öfters. Doch, wir können alles über Gott wissen, was wir lesen. Und können noch an den Glauben, weil ein Glaube sich nicht am Wissen festmacht, sondern darüber hinausgeht, eine andere Ebene des Erfassens der Wirklichkeit darstellt. Peter Gnauer, ein Jesuit, von dem ich einige schwere Schriften da gelesen habe, verschiebt die Fragestellung von der spekulativen Ebene, wie kann Gott das zulassen, zur existenziellen Frage. Er sagt, lasst uns diese Frage nicht stellen, die können wir nicht beantworten, sondern lieber fragen, wie kann der Mensch die eigene Endlichkeit aushalten und bestehen. Das ist auch nicht wirklich befriedigend, es ist einfach nur ein Problem verschoben. Für mich persönlich ist deutlich geworden, erklärtes Leid ist auch nicht leichter zu ertragen. Was ist, wenn ich weiß, warum etwas so ist? Es macht den Tod nicht lebendig und es macht die Schmerzen einer Krankheit nicht erträglicher. Es ist die quälende Frage, warum, mag gelöst sein, aber mehr ist es nicht. Wer ist dieser Gott, dass er so viel Leid zulässt? Diese Frage steht im Raum, diese Frage ist so alt, wie es das Leid gibt. Wenden wir uns doch mal an den Ursprung des Leides zurück. Da ist es ins Paradies hineingesprochen, sobald du von diesem Baum wenn ich dir verboten habe, isst, musst du sterben. Die Bibel spricht also davon, dass der Mensch seine Freiheit dazu missbrauchen kann, um sich von Gott abzuwenden. Freiheit hat ihren Preis. Freiheit bedeutet, die Möglichkeit zu haben, sich für dies oder das zu entscheiden. Und das macht unsere Würde aus, dass wir verantwortliche Wesen sind. Hätten wir keine Freiheit, wären wir Sklaven. Würde Gott sagen, probier es, aber du kriegst es eh nicht hin, denn das schaffst du nicht. Du bist ja gar nicht dazu in der Lage, April, ne? Oder probier es, ich habe eine Betonmauer, eine Selbstschussanlage, um den Baum des Lebens oder den Baum der Erkenntnis gestellt. Probier es einfach mal und du wirst scheitern. Ne? Er sagt, die Mauer, die ich baue, ist mein Gehorsam. Du hast die Möglichkeit reinzugehen, zu pflücken, zu essen, aber ich verlange von dir einfach Gehorsam. Das ist Freiheit. Auch der Mensch im Paradies war ein Mensch in der Freiheit. Und die Umkehrung ist, dass es Umkehr gibt. Der Mensch, der auf der falschen Seite des Lebens ist, jenseits des Paradies, hat die Möglichkeit, zu Gott zurückzukehren und Gehorsam zu üben, was uns ja schwer genug fällt. Und die Folge davon müssen wir tragen und das Leid hat hier seine Wurzel. Durch diesen Ungehorsam erkennt der Mensch seine eigene Verletzlichkeit, nämlich dass er schutzlos mit seinem Körper dem Blick des anderen ausgesetzt ist, der begehrt und übergriffig wird. Es ist ein Bruch in der Beziehung zu Gott da, der Mensch versteckt sich vor Gott. Dieses Versteckspiel ist ja bis heute da. Und Schmerz und Mühsal, Dornen und Disteln, Wehen und Schwangerschaftsbeschwerden, all diese Dinge, die Begrenzung des Lebens, der Tod und was ihm eben vorausgeht, ist die Krankheit als Vorbote des Todes, als Zeichen des Zerfalls des menschlichen Körpers und natürlich der Abschied vom Paradies. Menschen versuchen, das Paradies wieder herbeizuholen, indem sie die Hose runterlassen, aber nackt durch die Geografie zu laufen, verändert noch gar nichts. Ne? Es ist einfach Textilarm. Ich war mal einen Abschnitt des Strandes aus Versehen, am falschen, und da war ein Mann begleitet, nur mit einem Käppi. Immerhin, ein Käppi hat er auch. Der Ursprung des Leides. Leid kann also ein Warnsignal sein. Kann zeigen, pass mal auf, dein Körper funktioniert nach wunderbaren Gesetzen, aber wenn da was in Unordnung kommt, zerfällt er oder läuft schief und so. Kann sein. Leid als Warnsignal. Die Bibel spricht auch davon. Psalm 78, immer wenn Gott einige tötete, begannen die anderen nach ihm zu fragen. Sie wandten sich ihm zu und suchten ihn. Das ist ja, das finden wir auch in den Gerichten der Offenbarung, in dem mittleren Teil, die Posaunengerichte, ein Drittel der Umwelt wird betroffen, das Grüne verbrennt, die Meere kippen, das Trinkwasser wird bitter und Gott wartet ab und sie bekehren sich nicht. Ne? Und dann geht es weiter. Also nur ein Drittel, immer nur so viel, dass Menschen sehen, ey, da ist was in Unordnung, weil die Umwelt ist ja ein Spiegelbild unserer Innenwelt. Und Leid sind Signale von Gott, wo er sagt, hey, wenn er so weitermacht, könnt er auch alles kaputt machen. Und eben auch im Körper, immer, wenn Gott einige tötete. Oder 5. Mose 32, Vers 15, du wurdest fett und bockig, Jeschurun. Jeschurun ist ein Kosename für Israel. Ja, fett bist du geworden, dick und feist. Und dann verließ er den Gott, der ihn schuf. Und wenn wir fragen, warum schwindet der Einfluss der Kirche, der Christen, dann liegt es mit Sicherheit daran, dass es uns gut geht, auch ohne Gott. Ne? Die Menschen werden satt, haben Technik und Glück und alles, aber die letzte Frage eben ungeklärt, warum lebe ich auf dieser Welt? Aber die kann man wunderbar zur Seite schieben, kann sie überblenden mit tätig sein, mit Nachjagen nach Glück und so. Dieser Unrast, dieses Hasten von einem Event zum anderen ist Suche nach Glück und die Hände bleiben doch leer. Es ist meine Erklärung, unser Einfluss schwindet, weil die Menschen gleichgültig sind, die wollen nichts von Gott wissen. Während Gott in den Ländern, wo Leid herrscht, eine große Ernte macht zurzeit. Wie viele Muslime sind enttäuscht vom Islam, fragen nach Gott und nach dem, was wirklich hält. Und der Iran, die Leute vom Geheimdienst im Iran befürchten schon, dass der Iran ein christliches Land wird. So viele gibt es im Untergrund. Ich habe von einem Muslim gehört aus den Arabischen Emiraten, der von Jesus geträumt hat und sagte, ich muss Jesus kennenlernen. Und dann ist er in ein Land gefahren, in dem es viele Christen gibt. Die Iranerin, die iranische Pastorin, die das erzählte, da dachte ich, als sie das sagte, Deutschland oder Schweiz oder Österreich oder nein, er ist in den Iran geflogen. Ja. Hat er Christen kennengelernt, hat sich taufen lassen, ist unterwiesen worden und hat eben festgestellt, wie viele Christen es dort gibt. Der Staat schickt Geheimdienstbeamte in die Hauskreise, infiltriert sie und die Geheimdienstleute werden geheilt oder im Herzen berührt und wechseln die Seite, werden Christen und die wissen nicht, wie sie der Christen Herr werden sollen. Die schnellst wachsende Gemeinde Jesu ist in China und im Iran. Und dann folgen noch andere, aber in Deutschland ist es nicht, definitiv nicht. Es sind alles Länder, wo Verfolgung ist, Leid kann ein Warnsignal sein. Wir leben sehr oberflächlich, wenn wir ein Leid wegbeten wollen, einfach, oder schnell wegbeten wollen. Die Christen in China bitten nicht darum, dass ihr System sich verändert und das Leid verschwindet, sondern dass sie das Zeugnis vom Herrn bringen können und dass sie stark sind. Und so. Das finde ich schon interessant. Die Tage war auch im ERF Alfred Kaul, der China bereiste und der das doch mal bezeugte. Leid kann auch in unserem Leben ein Warnsignal sein und kann dazu führen, dass wir umkehren oder dass wir uns neu besinnen. Es kann ein Reden Gottes sein, ganz klar. In Sprüche 3, Vers 11 heißt es, mein Sohn, verachte nicht die Belehrung des Herrn, sei nicht unwillig, wenn er dich ermahnt, denn wenn der Herr liebt, dann erzieht er streng. Lasst uns solche Worte ja niemanden um die Ohren schlagen, der krank ist. Ne? Man hat das früher gern und schnell gemacht, vielleicht auch heute noch in manchen Kreisen, aber gut ankommen tut das nicht. Lass das die Leute selber entdecken oder in einer Situation, die angepasst ist, es mitteilen, denn das ist nicht etwas zur Belustigung oder zur Tröstung, das ist etwas, was eben auch wahr ist, aber diese Wahrheit muss man nicht gerade dann haben, wenn man unerträgliche Schmerzen hat. Es ist gut, wenn man es vorher liest und weiß. Gott hat mich auch schon hart angefasst, hat mich aufs Krankenbett geworfen und ich wusste, genau das ist eine Konsequenz meines Fehlverhaltens, das hat mir Gott verordnet. Da lag ich schon 3 Wochen im Krankenhaus und wusste, im Inneren, das hat mir Gott verordnet. Ich habe meinem Körper keine Ruhe gegönnt. Meine Kinder sagten schon, nimmst du wieder deine jährliche Krankheit? Meistens im November war ich dann ausgenockt und dann einfach mal über das Maß hinaus. Es ist ja auch interessant, Israel im Alten Testament war das einzige Volk, das den Sabbat hielt. Wenn die sich umguckten, nirgends hatte man einen Feiertag. Ich habe die Geschichte der Völker ringsum mal mir angetan. Also der Ägypter, der Hethiter, der Phönizier, und der Völker, die dann noch andere Namen hatten. Niemand hatte den Sabbat, nur dieses Volk. Die Gottesfurcht wurde allein schon durch den Sabbat deutlich. Aber die haben schon geguckt und sagen, Mensch, die machen am Sabbat den Reiber vor den Stadtmauern. Wir sind ja innerhalb und werden abgehängt und haben den Sabbat nicht gehalten. Da ist die wenigste Zeit gehalten worden und dann kamen die ja ins babylonische Exil. Und Gott sagte, okay, dafür geht ihr ins Exil. Es war also der Tropfen auf den heißen Stein, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Es gab auch noch andere Gründe. Und die Dauer des Exils, und das finde ich interessant, hat Gott nicht den Finger in den Wind gehalten und sagte, na, sag mal, 60, 70 Jahre. Nee, Gott sagte, ihr werdet genau so lange im Exil bleiben, wie ihr dem Land keinen Sabbat gewährt habt. 70 Jahre. Da ist die Konsequenz des eigenen Verhaltens auf sie zurückgefallen. Und er sagt, ich werde dem Land seine Sabbate zurückgeben, es wird brach liegen. Die Zeit, die ihr ihm nicht gegönnt habt, wird es sein. Also Warnsignal. Die mussten nicht lange überlegen, warum werden wir ins babylonische Exil geführt. Das war mit Elend und Leid, mit Verlust von Hab und Gut, mit Verlust von Leib und Leben, mit Grausamkeit und fremder Kultur verbunden. Aber Gott sagte, nee, das habe ich für euch vorgesehen. Das ist die Konsequenz eures Handelns. Also Leid kann die Konsequenz unseres falschen Lebens sein. Und es gibt Leute, die haben ihr ganzes Leben lang geraucht, bin Schlot und müssen sich nicht wundern, wenn sie dann Krankheiten bekommen oder Raubbau getrieben. Die Verantwortung für den Körper haben wir und können wir nicht Gott anlasten, wenn wir krank werden. Aber es kann sein, es muss nicht sein. Jemand kann in Gottes Furcht gelebt haben, seinen Körper gepflegt und trotzdem krank werden, weil es einfach in der Natur liegt, dass wir endlich sind und uns zerfallen. Es gibt Leid, das Gott selbst angekündigt hat. Wir sollten nicht denken, alles Böse kommt von unten, alles Gute kommt von oben, so diese Faustregel. Nein, nein. Auch das, was wir als Böse empfinden, kommt von Gott. Da heißt es in 5. Mose, und damit wird die Shoah, die Zeit der Juden innerhalb Europas, der Verfolgung, vorausgesagt. 5. Mose 28. Der Herr wird euch unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Unter diesen Völkern wirst du nicht ruhig wohnen können. Dein Fuß wird keine Bleibe finden. Der Herr wird dir dort ein zitterndes Herz, erlöschende Augen und eine verzweifelte Seele geben. Dein Leben wird in Gefahr schweben. Du wirst dich Tag und Nacht fürchten und deines Lebens nicht mehr sicher sein. Da wird im Grunde Holocaust und Auschwitz schon mit ganz klaren Worten angekündigt. Es liest sich wie vorweggenommene Geschichte. Und der Urheber davon ist Gott. Gott baut die Bosheit des Nazi-Regimes, das waren ja nur die letzten, er baut die Bosheit der europäischen Völker in seine Pläne mit ein. Die Nazis waren ja nur die Letzten, die Juden sind ja überall, in Österreich, Italien, in Spanien und so. Spanien, 1492, die Juden wurden alle rausgeschmissen. Diejenigen, die sich haben taufen lassen, waren immer noch geächtet und so. Damals sind die Juden übers Meer geflüchtet zu den Muslimen und standen unter dem Schutz der Muslime. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Saladin hat den Spaniern gedroht, wenn ihr nicht aufhört, dann und so. Muss man sich mal vorstellen. Nur weil manche Leute kommen mit dem Anspruch, der christliche oder Christsein hat höhere Moral oder das ist gar nichts. Wir finden Moral auch bei den Muslimen. Religionen sind alle verführerisch. Sie werden gelebt von Menschen und die Menschen sind es, die sie füllen. Wenn ich mit meinen Freunden, denn mit Migranten rede, sage ich, wir haben, was ihr durchmacht, alles auch hinter uns. Die Diktatur der Kirche, was richtig und falsch, was wahr und nicht wahr ist und so, haben wir alles hinter uns und diese Verirrungen. Ihr müsst euer Leben an Herrn festmachen und nicht, unsere Geschichte ist also nicht romantisch. Und Gott hat das alles mit eingebaut für sein Volk. Alle Völker und jeder Einzelne muss sich verantworten für seine Bosheit, aber Gott hat niemanden gezwungen dazu, sondern er hat ihn gebraucht. So wie er im Leben von Josef, dem alttestamentlichen Josef, die Bosheit der Brüder mit eingebaut hat. Er hat sie nicht animiert. Er hat nicht gesagt, so, ich zwinge euch, eure Brüder zu machen. Nein, das war ihre Idee. Aber er hat sie eingebaut in seine Pläne. Und Josef kann am Schluss dieser Phase, nicht am Schluss seines Lebens, am Schluss dieser Phase sagen, ihr habt das Böse mit mir gemeint, aber Gott hat was Gutes daraus gemacht. Er hat sie in seine Pläne eingebaut, damit unsere Familie hier in Ägypten eine Bleibe findet. Er hat mich nur vorausgeschickt. Mir ist das wichtig geworden, diese Souveränität Gottes zu ergründen, weil es mir zeigt, dass das Böse, was wirklich böse ist, von Gott mit eingebaut. Nicht, er ist nicht der Urheber des Bösen, aber er baut es mit ein in seine Pläne und auch für das Volk Israel. So furchtbar, wie das ist. Weil er es eingebaut hat, hat er es auch wieder aufgehoben. Das liegt auch in seiner Macht. Und auch in 5. Mose, 2 Kapitel weiter, sagt er, dann wird der Herr dein Gott dein Geschick wenden. Er wird sich über dich erbarmen und dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die der Herr dein Gott dich zerstreut hat. Selbst wenn du bis ans Ende der Welt versprengt wurdest, der Herr dein Gott wird dich in das Land bringen, das deine Vorfahren besessen haben, und du wirst es in Besitz nehmen. Er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als es deine Vorfahren hier gewesen sind. Auch das ist Handeln Gottes. Gottes Souveränität. Er nimmt Weltgeschichte mit in seine Pläne, ohne Urheber des Bösen zu sein. Und er hat die Macht, eben Weltgeschichte zu drehen. Und das ist faszinierend zu sehen. Damit haben wir Israel als Zeichen der Souveränität Gottes vor Augen. Es ist für mich faszinierend gewesen, das zu entdecken. Ich war ja Anfang der 70er Jahre Polizeibeamter, lebte in einer Kaserne in Mainz und der Hundertschaftsführer, der Chef des Janssen, der war begeistert von Israel, der Yom Kippur-Krieg war und er war begeistert von der militärischen Stärke. Er sagte, mein Herr, ich werde Ihnen nächsten Freitag einen Vortrag über Israel halten. Dann hielt er inne und sagte, oder gibt es jemand unter Ihnen, der sich mit Israel auskennt? Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich habe Finger gestreckt und dann sagte er, Mühe, Sie werden nächsten Freitag einen Vortrag halten. Da habe ich mal was sagen. Und ich war da pralle 19 oder 20, also unglaublich reif und so. Und unglaublich geübt im freien Reden und so. Aber ich habe den Leuten etwas von der Bedeutung Israels gezeigt. Und habe ihnen gezeigt, dahinter steckt Wirken Gottes. Die haben Augen und Ohren aufgesperrt, das haben sie nur nicht erwartet. Und konnte ich dann zeigen, hey, wenn ihr Zweifel habt, ob es einen Gott gibt, hier habt ihr Hinweise, dass es ihn gibt. Gott hat es zugelassen, dass dieses Volk in diese Situation kam. Das fünfte Buch Mose ist ja von seinem inneren Aufbau her gestaltet wie ein Vertragsdokument, wie es im Mittleren Osten besteht. Und Israel hat seinen Vertrag gebrochen und darum hat Gott dem Volk nichts Unrechtes getan, sondern er hat gesagt, im Falle der Nichteinhaltung werdet ihr das erleben, im Falle, wenn ihr es einhaltet, jenes. Und so, das muss man vorausschicken. Und Gott hat auch wieder gewendet. Es ist alles kein Zufall, sondern festgelegt. Ich habe damals eine Auslegungsreihe aus dem 19. Jahrhundert vor mir gehabt, 1860er Jahre von einem August Dexel. Die Blätter waren ganz vergilbt und dieser Mann hat 1800 in den 60er Jahren gesagt, die Juden werden wieder in ihr Land zurückgehen, die Juden werden wieder Hebräisch sprechen und so. Und er hat in seinem Kommentar andere abgedruckt, die ihn lächerlich gemacht haben. Ich habe das den Leuten vorgelesen, um zu sagen, hey Leute, das ist Prophetie. Dieser Mann hat sich darauf verlassen, obwohl er keinen Anhaltspunkt hatte, anzunehmen, dass sie irgendwie wieder ins Land kommen. Und so. Grandios. Von Gott aufgehobenes Leid und von Gott bewirktes Leid. Das macht uns am meisten zu schaffen. Kennen Sie den Mann hier auf dem Tisch?
Nick
Vujicic. Da fallen einem die Ohren ab, wenn man ihn reden hört. Es ist unglaublich. Ein Mann, der nur aus Kopf und Torso besteht, keine Füße, keine Hände. Und einer, der Ermutiger ist, der Coach ist, der Christ ist. Einer, der das Recht hätte zu sagen, mit diesem Gott will ich gar nichts zu tun haben. Ich als Gröpel. Er hat als Kind, als Achtjähriger versucht, sich umzubringen und das verständlich. Da ist ja überhaupt nicht in der Lage, allein zur Toilette zu gehen oder sich ein T-Shirt überzuziehen oder so. Er kann das. Er hat das gelernt, als er anfing, sich zu bejahen und sagt, ich bin halt so. Man kann auch allein zur Toilette gehen und so, aber mit welchem Aufwand? Allein, wenn er in die Senkrechte gehen will, muss er auf seinen Fußstümmelchen bis an die Wand gehen, den Kopf an die Wand fixieren, hinten nachtreten und so sich an der Wand hocharbeiten. Ist das nicht entsetzlich? Der hat natürlich eine blutige Stirn gehabt, bis er das geübt hat. Ich bin daran erinnert, dass ich Rheuma hatte und neben meiner kranken Frau lag, bis ich hochkam, auch diesen hier, weil es ging gar nichts, hatte ich schon längst in die Gegend gebrochen und war alles auf dem Teppich und so, das hatte gar keinen Wert und so. Es gibt von Gott bewirktes Leid. Und wenn wir es nicht glauben, es steht sogar in der Bibel, 2. Mose 4, Vers 11. Wer macht Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Doch wohl ich, Yahweh. Ich zitiere nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Wer macht Menschen stumm oder taub? Hey, hallo? Ich denke, du machst sehend und hörend. Und ne? Auch das kommt von oder Jesaja 45, 7. Ich bin es, der Licht und Dunkelheit macht, der Frieden gibt und Unheil schafft. Ich, Yahweh, bin es, der das alles tut. Nicht ich bin es, der das zulässt, Hände regelt, weil der Satan so viel Macht hat. Ne? Ich bin der Urheber auch dieser Dinge. Oder Amos 3, Vers 6. Geschieht dann ein Unglück in der Stadt, ohne dass ich Yahweh es bewirkt. Das sind Sätze, die dem allem zu widersprechen scheinen, was ich gesagt habe. Aber Gott ist derjenige, der sich diese Dinge einbaut. erzwingt niemanden, die Dinge zu tun. Es gibt keine Festlegung oder Prädestination, dass jemand etwas tun muss. Ich muss das tun, eigentlich will ich es nicht, aber ich kann etwas. Nein, nein, Menschen entscheiden sich selbst. Wie kann Gott das zulassen? Dieses Leid. Wir werden es nicht beobachten, solange es, wie wir es anhand unserer Logik, unserer Vernunft beantworten, sondern nur im Glauben, dass dieser Gott absolut gerecht ist, auch dann, wenn er Leid zulässt. Wir müssen das nicht verstehen, sondern in der Demut annehmen, in diesem Musical einer Tefka ist nur ein Musical, aber trotzdem ist berührend. Da sitzt der Jude am Strand, hebt die Faust gegen Gott, sagt der Herr, du hast meinen Namen gut genommen, hast mir mein Weib genommen, meine Kinder genommen, meine Frau, alles. Aber eines kannst du mir nicht nennen, den Glauben und so. Ne? Ist schon berührend, weil da steckt etwas darin. Glaube entgegen aller Gefühle. Das gibt eine Korrektur unserer Vorstellung über Gott. Denn lieben Gott, denn das ist noch nie gegeben, denn liebe Gott ist eine Erfindung christlicher Folklore. Denn lieben Gott, es gibt einen liebender Gott. Und Gott offenbart sich als Gott, aber der liebe Gott, der gab es nie. Das ist ein Kulturgott, wie wir uns ihn vorstellen. Gott ist der, den wir nicht erfassen können. In seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, in seiner Majestät, aber auch in seiner für uns Widersprüchlichkeit, wo wir sagen, nein, nein, das kann doch nicht, doch, das kommt von Gott. Dieser Gott, der den Himmel geschaffen hat, hat auch die Hölle geschaffen. Und die Leute, die da human daherkommen, die sagen, nein, Hölle nicht. In den 80er Jahren hat man in der Church of England die Hölle abgeschafft als Begriff. Die sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Haben sie abgestimmt und Hölle gibt es nicht mehr. Ne? Ich würde vorschlagen, wir schaffen schlechtes Wetter ab. Wer ist dafür, dass es kein schlechtes Wetter mehr gibt? Ne? Ist jemand dagegen, enthält sich jemand und schon futsch. Ne? So geht das nicht. Es gibt dieses Unbegreifliche. Und wir müssen eingestehen, als Geschöpfe haben wir nicht das Recht, den Schöpfer zu kritisieren und zu fragen, warum machst du das so und dass Gott sich uns verantworten muss. Es funktioniert nicht. Und das müssen wir verkraften. Ich habe Worte bei einem Hans Küng, den ich beileibe nicht schätze als Theologe meiner Wahl, aber trotzdem, ich lese auch dort, wo man nicht lesen darf oder so, weil auch Leute, deren Theologie man nicht unbedingt teilt, sagen oft Dinge, die gut sind und richtig. Und ja, so zitiere ich Freund und Feind, mal Leute, die ich schätze und die ich nicht schätze und so, weil auch, sie sind Menschen, die Gutes und Böses sagen. Und wir müssen das ja grundsätzlich prüfen, auch was ich sage, prüfen und ablegen, was daneben liegt. Und sagen, ja, lass ihn mal reden. Ne? Er sagt, unbedingtes und restloses Vertrauen zu Gott. Die Unfähigkeit, das Rätsel des Leides und des Bösen enträtseln zu können, dafür wirbt König mit dem Versprechen, darin finde der leidende, zweifelnde, verzweifelte Mensch einen letzten Halt. So lasse sich das Leid zwar nicht erklären, aber bestehen. Eben durch unbedingtes und restloses Vertrauen, trotz der Unfähigkeit, das Rätsel des Leides mit und des Bösen enträtseln zu können. Und dann würde ich sagen, jawohl, da bin ich ganz auf deiner Spur, Herr König, genau das. Durch Leiden ist der Mensch fähig, zum Leben zu gelangen. Warum das so ist, warum das für den Menschen gut und sinnvoll ist, warum es nicht ohne Leid besser ging, das kann keine Vernunft erweisen. Das kann aber vom Leiden, Sterben und neuem Leben, Jesu im Vertrauen auf Gott, schon in der Gegenwart als sinnvoll angenommen werden, in der Gewissheit, der Hoffnung auf ein Offenbarwerden des Sinnes in der Vollendung. Hans Küng in dem Buch Christ 2, Seite 528. Boah, das sind Worte, wo ich sage, genau so ist es. Lasst uns das Kriterium des Verstehenwollens ablegen und auf die Ebene des Vertrauens gehen, die eben diesen Unterbau des Intellekts nicht braucht, sondern vertraut, unbedingt vertraut. Und ich sehe es im Leben von Leuten wie ihm. Ich habe sein Buch als Hörbuch mir angehört. Ich habe einen Trailer gesehen, wo er bei Progress oder bei einer anderen Großveranstaltung zu Teenager redet. Da steht er auf einem Tisch, weil er ja sonst gar nicht gesehen würde. Und er sagte zu diesem Mädchen, wenn ihr denkt, ihr hättet einen hässlichen Körper, glaubt es nicht. Ihr seid wunderschön. Und ich merkte, wie er in die Seelen dieser Mädchen redete, von denen einige zu groß oder zu klein, zu hager oder zu dick waren. Und er sagte, ihr seid wunderschön. Und ihm konnte man es abnehmen, denn wunderschön ist das, was er darstellt, nicht. Und er sagt, ihr, und hört auf, mit solchen Kikifax euch rumzuschlagen und so. Da hat er erreicht, weil er war glaubwürdig. Wie kann ein Mensch ohne Hände und Beine und Füße, wie kann ein Mensch an Gott festhalten? Nicht, indem er durch irgendeine besondere Logik überzeugt wird, sondern indem er sich entschieden hat, Gott zu vertrauen. Wahnsinn. Dieser Mann ist übrigens verheiratet und hat zwei Kinder. Ich habe mal im Internet ein Bild von ihm gesehen, wo er einen afrikanischen Jungen an der Brust, nicht in den Armen, den hat er ja nicht, an der Brust hat. Und dieser Junge hat keine Arme. Und dann dachte ich, meine Zeit, wer könnte diesen afrikanischen Jungen ohne Arme besser trösten als er? Er ist auf der gleichen Ebene wie dieser Junge. Und der Junge weiß, der weiß, wovon ich rede. Von Gott bewirktes Leid kann Gott auch dazu nutzen, ich sage nicht, es ist deshalb so, aber kann Gott dazu nutzen, dass wir auf der Ebene der Menschen reden, denen wir begegnen. Als meine Frau, die ist ja ein paar Mal operiert worden, dann im Krankenhaus lag sie immer mit Frauen zusammen, die genau wie sie nicht wussten, wie lange sie noch zu leben haben. Und die Krebs hatten und dann auf der Palliativstation zu Brust wussten, ihre Lebenszeit ist ganz deutlich limitiert. Sie hatten alle das gleiche Geschick, aber eine von ihnen hatte innerhalb dieser Gegebenheit eine Hoffnung über den Tod hinaus. Und wenn sie davon redet, da haben die anderen zugehört. Ich hab ein paar Mal Bibeln und Schriften mitgebracht, weil die Leute das wollten. Sie hat auf ihrer Ebene das gesprochen. Ich war, als ich noch Vorsitzender in einem Missionswerk war, das Leute in muslimische Länder schickt, auf einer Missionskonferenz in der Türkei, und habe dort iranische Frauen reden hören. Ich hörte hin und hörte, wie sie darüber redeten, wie die staatliche Geheimpolizei die Türen an ihrem Haus eingetreten haben und im Morgengrauen ihren Mann mitgenommen. Das war ein tiefes Trauma. Da dringen Leute in ihr Haus ein mit Gewalt, nehmen ihren Mann mit und sie ist allein ohne Mann und ihr Mann im Gefängnis und so. Ich habe schon etwas gespürt von diesem Traumatischen, was deutlich auch kam. Und dann höre ich die unglaublichen Worte, wie eine der Frauen sagt, jetzt hat mein Mann Dienst im Gefängnis. Ich habe gedacht, mir fallen die Ohren ab. Es wäre doch normal gewesen, warum lässt Gott das zu? Mein Mann war doch so ein treuer Diener und warum muss er im Gefängnis sein? Und wir haben Kinder und jammern und klagen und nee, er hat Dienst im Gefängnis. Und ich dachte meine Zeit, da kommen wir Europäer, um den Leuten zu sagen, was richtig und falsch ist, und andere leben in Verfolgung und unter Druck und leben, was von Bedeutung ist. Das hat mich tief beeindruckt. Ja. Es gibt von Menschen ausgehendes Leid, ganz klar. Da waren die Brüder Josefs darunter und Psalm 10, der Gottlose sagt, im Größenwahn, Gott forscht nicht nach, es gibt keinen Gott, sind all seine Gedanken. Er flucht, er lügt, er droht, nichts als Unheil richtet er an, seine Augen spähen der Wehrlosen nach. Das ist die Wirklichkeit in unserer Welt. Wie kann Gott das zulassen? Die Frage können wir stellen, aber es ist eine Konsequenz des Sündenfalls. Wir leben in einer gefallenen Welt und Gott hat das Böse nicht geschaffen. Psalm 40, Vers 13, Unheil bedroht mich von allen Seiten und meine Sünden holen mich ein, sodass ich nicht mehr aufblicken kann. Das ist selbst verursacht, sagt es Leid, klar, das haben wir auch, Dinge, die wir ausbaden müssen, weil wir selbst Dinge getan haben, die nicht okay sind, aber ja, das gibt es und Gott lässt es auch zu. Und es gibt überwundenes Leid. In der Ewigkeit wird dieser Zustand wiederhergestellt, der im Paradies geherrscht hat. So wird dann in Offenbarung 22 wieder die Stadt Gottes mit einem Strom dargestellt, der fließt von der Mitte aus, vom Zentrum aus, vom Thron Gottes und des Lammes. Der Strom, der auch das Paradies durchfließt und Bäume des Lebens auf beiden Seiten. Und Menschen, die sich entschlossen haben, ihr Vertrauen auf den Herrn zu setzen, die ihr Leben haben verändern lassen durch die Prägung des Heiligen Geistes und von daher erlöste Menschen, gereinigte Menschen, erneuerte Menschen und eben da wird Leid überwunden sein und nichts mehr von der alten Welt. Vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Ich bin nach dem Tod meiner Frau mal eine Woche ins Kloster, nicht um katholisch zu werden, das war ich schon mal, sondern einfach, ich musste weg von Halligalli, von der Welt, die sich dreht, in die Stille. Ich musste Zeit haben, Gott zu klagen, zurückzuschauen und auch für die Zukunft zu planen. Und so. Ich habe weder gesungen noch gebetet. Jetzt im Gottesdienst, ich habe einfach beten lassen. Es waren liturgische Gesänge, die mich einfach getragen haben. Während meiner Spaziergänge durch das Moor habe ich schon gebetet und zwar heftig, aber in den Gottesdiensten einfach tragen lassen. Ich erinnere mich noch, wie die Sonne ganz still stand, es war im August, ganz tief stand und sie strahlte durch den gläsernen Altar, der aufgestellt war. Und der Altar hatte die himmlische Stadt Gottes plastisch eingraviert und die Sonne schien durch diese Stadt. Das Licht brach sich in diesem Glas und splittete sich auf in die Spektralfarben, wie sie der Regenbogen hat, strahlten aus und wir standen gerade und ich stand immer noch und mir war, wie wenn ich gleich in die Herrlichkeit entrückt war. Es war also mehr als Sonne und Strahlen. Es war wie wenn Kraft und Licht und Energie auf mich zuströmten in Wellen, die mich ganz tief erfassten, die ein Empfinden von tiefem Frieden und Angekommensein in mir bewirkten. Ich stand starr und staunte und hoffte, dass diese Augenblicke niemals vorbeigehen, weil ich wusste, hier bin ich angekommen. Hier ist Frieden, hier ist Licht, hier ist all das, wonach du dich sehnst. Es wurde dann abgebrochen durch den Ellenbogen meiner Nachbarin, weil die saßen schon lange standen. Sitzen schon, ach ja, man setzt sich ja, aber es war so ein Aufblitzen, ein Ahnen von Ehrlichkeit und für mich war es ein Reden Gottes, wo ich sagte, meine Trauer ist Trauer wegen meines Verlustes, aber um meine Frau muss ich nicht trauen, der ist besser, als wir es jemals hier haben können, hat in mir Dinge zurechtgedrückt. Genau. Ja, wenn wir über Leid nachdenken, es wird ein Ende haben, zum Glück. Und im Grunde liegt da auch etwas Gnädiges drin. Die Begrenzung unserer Lebenszeit ist zugleich auch Begrenzung des Leides. Da kommt etwas Besseres. Und Ewigkeit ist nicht einfach eine endlose Fortsetzung dieses Lebens. Mit allem Zorn, mit aller Schwermut des Geistes, mit allen Zweifeln der Gedanken, mit allen Vorwürfen und Unfertigkeiten, das wäre nicht gut. Es kommt was völlig Neues. Und genau das habe ich begriffen. Okay, es ist Zeit fürs Mittagessen.